Erstmal herzlich willkommen zu unserer ersten Demo-Session am heutigen Donnerstag. Schönes Wetter draußen, leider haben wir hier keine Fenster, aber hoffen wir, dass umso schöner der nächste Vortrag wird. Von Benjamin Herford vom Heidelberg Institute for Geoinformation Technology. Und es geht um den OSAM Quality Analysis. Genau, wir sind gespannt. The floor is yours.
Okay, hey. Hallo von meiner Seite, schön, dass so viele Leute da sind und auch noch mehr Leute kommen. Ich glaube, da können die Tür wahrscheinlich fast offen lassen. Genau, worum wollen wir heute reden? Ich hatte tatsächlich letztes Jahr auf der Foskis einen Vortrag gehalten über das Thema. Es ist jetzt schön, dass ich diesmal eine Demo-Session machen kann, auch ein bisschen zeigen kann, was in dem einen Jahr passiert ist. Also wir wollen quasi versuchen rauszufinden, wie gut, also im Sinne von wie vollständig, wie aktuell, wie detailliert OpenStreetMap-Daten sind. Dafür haben wir den Awesome Quality Analyst sozusagen gestartet vor einem, ich glaube, 2 Jahren oder so wahrscheinlich ungefähr. Und ich werde euch heute so ein bisschen versuchen durchzuleiten, wie machen wir das? Bin auch ganz eigentlich gespannt auf eure Anregungen, auf eure Anwendungsfälle. Damit es natürlich auch klar ist, also ich mache das natürlich nicht alleine so, also ich, wie schon erwähnt wurde, bin am HiGet, bin da im Big Spatial Data Analytics Team, also Big Data heißt für uns, sobald man mit vielen OpenStreetMap-Daten arbeitet, zählt es schon als Big Data, das heißt, da seid ihr wahrscheinlich auch alle mit dabei. Da sind noch ganz viele andere Leute beteiligt, ein paar von denen, oder zumindest Martin ist auch hier auf der Konferenz, wenn ihr den seht. Ich glaube, ich steige gleich mal so weit ein. Ich habe verschiedene Jupyter Notebooks vorbereitet. Die sind auch in einem GitHub Repository, wo ihr drauf Zugang habt. Also da könnt ihr entweder euch jetzt notieren oder wir schicken nachher nochmal irgendwie den Link rum über Twitter oder so wahrscheinlich. Einfach OQT-Examples. Da findet ihr die Notebooks, den Code, den ich euch jetzt zeige, findet ihr da alles. Es gibt, müsst ein bisschen aufpassen, es gibt hier verschiedene Branches. Wir sind logischerweise auf der Foskis 2023 Branch. Das heißt, wenn ihr euch wundert, warum ihr die Beispiele nicht findet, die ich hier zeige, die sind in dem Branch versteckt, ja. Damit sollte eigentlich ja alles erstmal gesetzt sein, dass wir loslegen können. Ich habe jetzt mal so versucht, so ein bisschen thematisch an verschiedenen Qualitätsdimensionen mich lang zu hangeln. Ist das groß genug für alle oder soll ich das ein bisschen größer machen? So. Okay. Nicht ganz zusammengekniffene Augen in der letzten Reihe, also dann ist es noch okay. Habe jetzt versucht, verschiedene thematische Dimensionen von Qualität mal anzugehen. Die erste, mit der wir starten, ist mal die Completeness, also die Vollständigkeit. Ist glaube ich, wenn man jetzt mit OpenStreetMap-Daten arbeitet, oft eine Frage. Klar, man kann sich jetzt irgendwie auf einer Karte irgendwie mal angucken und wenn man sich vielleicht ein bisschen auskennt in der Region, dann kann man vielleicht schon visuell abschätzen, ob da womöglich Dinge fehlen oder nicht. Aber sobald man mal in Regionen unterwegs ist, wo man sich vielleicht persönlich nicht so gut auskennt, kann man ja nicht einfach sagen, nur weil da irgendwie ein leerer Fleck auf der Karte ist, dass da eigentlich was anderes sein sollte. Das ist so ein bisschen die erste Frage, die wir jetzt mal ein bisschen ergründen wollen. Wir machen das am Beispiel von Gebäuden und ich habe jetzt auch mal die Stadt Berlin ausgewählt, weil wir hier in Berlin jetzt natürlich auch sind. Also wollen wir mal rausfinden, okay, wie vollständig sind denn die Gebäude und wir werden das über einen intrinsischen Ansatz machen. Also wir gucken uns die OpenStreetMap-Daten selbst an. Wir vergleichen jetzt nicht mit einem anderen Datensatz. Also in Berlin könnten wir ja hier vom, was weiß ich, Open Data Berlin die Gebäudegrundrisse nehmen und irgendwie vergleichen, sozusagen 1:1 irgendwie matchen. Das machen wir jetzt in dem Fall nicht, sondern wir gucken uns wirklich nur den zeitlichen Verlauf von den OSM-Daten selbst an und versuchen quasi aus dieser Zeitreihe abzuschätzen, ob da womöglich noch was fehlt. Dafür nutzen wir, ich leite euch ein bisschen durch, 3 verschiedene, so Step by Step. Also wir nehmen einmal die Awesome API, das ist quasi das, wo wir größtenteils irgendwie bei uns am HiGet dran arbeiten im Bereich für OpenStreetMap. Das ist quasi eine Schnittstelle, wo ihr Statistiken über OpenStreetMap für verschiedene Regionen abfragen könnt. Und der Awesome Quality Analyst, den wir dann auch schon eingeführt hatten, der baut quasi da oben drauf. Ja, und ich glaube, wenn ihr mit mir die Beispiele jetzt verfolgt, dann werdet ihr sehen, was der eigentlich macht, ohne dass wir jetzt direkt in den Code gucken müssen, ja. Okay, aber wir fangen mal, vielleicht fangen wir doch noch, also wir wollen jetzt mal erstmal das Visuellste machen, was überhaupt geht. Das kann auf jeden Fall jeder von euch auch selber machen, und zwar ist es über das Awesome Dashboard. Das ist quasi so ein Webinterface, das habe ich auch schon mal hier nochmal aufgebaut. Das ist quasi ein Weg, wie ihr für verschiedenste Regionen, für bestimmte Tags, also für bestimmte Objekte in OpenStreetMap zählen könnt, wie häufig die in der OpenStreetMap-Datenbank vorkommen. Und ihr könnt es nicht nur für den letzten oder für den aktuellsten Zeitstempel machen, sondern halt auch für alle vorherigen. Ja, das würde jetzt also so aussehen wie hier. Ich habe jetzt hier also die Stadt Berlin einfach mal ausgewählt. Man könnte jetzt hier auch, keine Ahnung, alles mögliche andere auswählen, ne? Also wir nehmen Berlin. Wir müssen filtern. Also wir müssen ja irgendwie sagen, welcher Teil von OpenStreetMap interessiert uns eigentlich, ne? Also die wenigsten Leute von euch oder allgemein werden irgendwie wahrscheinlich OpenStreetMap als Ganzes nutzen und alle Daten gleichzeitig nutzen, sondern oft ist es halt irgendwie so, dass man einen bestimmten Teil nur braucht. Also in dem Fall heute für diese Session nehmen wir mal die Gebäude, aber ich möchte euch irgendwie zeigen, dass ihr das auch für andere Sachen machen könntet. Also wir nehmen Buildings. Können wir jetzt auf eine ganz einfache Art und Weise filtern. Sagen wir mal, okay, Key Building, Value, nehmen wir jetzt erstmal naiv vielleicht ein bisschen, erstmal alle Values, egal, alles, was irgendwie Building ist gleich irgendwas in OpenStreetMap hat. Wir schränken es schon noch ein bisschen ein, wir sagen, okay, es sollen nur Ways sein, also wir wollen irgendwie in der Regel Polygone, das müssen wir jetzt hier so ein bisschen approximieren, dass wir sagen, das ist ein Way, aber wir wollen zum Beispiel keine Punkte haben und wir möchten Count, also wir möchten einfach die Gebäude zählen. Wir könnten jetzt noch gruppieren, okay, lassen wir jetzt nochmal weg, und wir sagen uns nochmal so ein Time-Intervall. Ich habe jetzt hier eingestellt vom 01.01.2008 bis zum, was haben wir hier, 03.10.2023, also irgendwie so knapp 15 Jahre. Monatliche Auflösung, ja, können wir jetzt, machen wir aufs Jahr, wa? Aber ist eigentlich wurscht. Und so haben wir quasi unsere Abfrage mal irgendwie konfiguriert und dann schicken wir die einfach mal ab. So, das ist halt mal das Coole an so einer Demo-Session, dass man auch so ein bisschen die Ungewissheit hat. okay, nee, also das haben wir schon ein paar Mal getestet. Sehen wir also mal den zeitlichen Verlauf und vielleicht nochmal, was heißt zeitlicher Verlauf? Also setzt euch zurück ins Jahr 2008, ja, 15 Jahre zurückgebeamt. Wie viele Gebäude würden wir damals in OpenStreetMap für Berlin sehen? Ist ein bisschen klein vielleicht, aber 2.4K, also 2400 ungefähr, also im Jahr 2008 gab es immerhin schon 2400 kartierte Gebäude in Berlin. Jetzt da sagt uns schon der gesunde Menschenverstand, okay, im Jahr 2008 war OpenStreetMap offensichtlich noch nicht vollständig in Bezug auf Gebäude, weil irgendwie, ja, die Stadt gab es ja schon. Ne? Wir sehen jetzt aber jetzt, wenn wir jetzt sagen, letzte Woche hier, 2023 im März, okay, sind wir jetzt, oder jetzt haben wir jährlich gemacht, also am 01.01. sind wir ungefähr bei 480.000 Gebäuden in Berlin. Und vielleicht jetzt der interessante Aspekt für euch ist, oder ich habe ja gesagt, wir wollen ja das intrinsisch abschätzen, wir wollen jetzt nicht einen anderen Datensatz nehmen, um mit dem zu vergleichen, was quasi ja Forscher oder ja Community, ich glaube alle zusammen, im Laufe der Zeit so ein bisschen herausgefunden haben für verschiedene Beispiele, ist, dass man halt anhand dieses zeitlichen Verlaufs vielleicht auch bestimmte Annahmen treffen kann, die uns dann einen Schluss Folgerungen zulassen über die Vollständigkeit. Also hier in dem Fall würden wir sagen, okay, wir sehen, okay, 2008 war noch nichts da, klar. Wir sehen vielleicht eine Phase, wo sehr viele neue Gebäude zugefügt wurden zur OpenStreetMap-Datenbank. Ne? Also jetzt hier im, ja, sagen wir mal, ja, es geht schon relativ früh los hier sozusagen, aber jetzt hier so zwischen 2014 und 2015 sehen wir irgendwie einen großen Sprung irgendwie in der Anzahl der Gebäude. Und wir sehen aber auch, jetzt für die letzten Jahre ist eigentlich gar nicht mehr so viel passiert, im Sinne von, dass neue Gebäude hinzugekommen sind. Also wir pendeln uns jetzt hier seit irgendwie, weiß nicht, letzten 3 Jahre irgendwie so ungefähr ein bisschen mehr als 450.000 Gebäude ein. Ja, und das ist ein bisschen die Annahme, die wir da jetzt zugrunde legen werden, ist zu sagen, naja, cool, wir sehen, jetzt kommen keine Gebäude mehr hinzu. Also in dem Fall wissen wir ja aber eigentlich, in Berlin gibt es ja immer noch eine sehr aktive OpenStreetMap-Community. Warum fügen die dann keine Gebäude mehr hinzu? Ja, und den Schluss, den wir machen, ist, naja, die fügen keine neuen Gebäude mehr hinzu, weil es einfach keine Gebäude mehr gibt, die man noch hinzufügen könnte. Ja, und das ist quasi dann unser Schluss, wo wir jetzt auf die Vollständigkeit kommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sehen, dass es langsam so abflacht und keine neuen Objekte von einem bestimmten Typ mehr hinzugefügt werden und wir aber gleichzeitig wissen, hey, da ist eigentlich Aktivität in der Community, dann können wir einen Schluss machen, dass wir eigentlich sagen, okay, die sind vielleicht einfach vollständig kartiert. Okay, das war jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht, ich guck mal, wie Zeit läuft noch, Hüt. Ich mache doch noch mal einen, damit ich doch noch mal alle mitnehme. Einen Schritt zurück. Also wir haben jetzt, ich bin glaube ich ein bisschen eingestiegen mit sagen, wir machen Gebäude. Und ich habe erstmal naiv gesagt, ich nehme einfach mal alles, was irgendwie den Key Building hat, und dann nehmen wir jeden Wert. Ne? Falls ihr euch aber auch fragt, wie mache ich denn das jetzt hier für meinen konkreten Fall? Ich will nur irgendwie das Verkehrsnetzwerk aus OpenStreetMap nutzen. Die Gebäude sind mir eigentlich egal, aber Verkehrsnetzwerk ist irgendwie vielleicht auch relativ im Vergleich zu Gebäuden nochmal ein bisschen komplizierter gemappt. Wie gehe ich denn da vor? Habe ich euch verlinkt, haben ein Kollege und ich haben mal einen Blogpost geschrieben und haben da so ein bisschen versucht, unsere Best Practices abzuleiten, wie wir denn oft vorgehen, wenn wir uns überlegen müssen, welchen Teil von OpenStreetMap nehmen wir denn? Da gibt's, sag mal, 5 Grundregeln, die wir jetzt irgendwie für uns aufgestellt haben. Die erste Regel ist vielleicht ein bisschen banal, aber also in der Regel kannst du erstmal alles, was man nicht sieht, also was schon gelöscht wurde, auch ignorieren. Ja, ist irgendwie ein bisschen, ist für uns irgendwie relevant. Wir haben ja gesehen, wir haben den ganzen Verlauf seit 2008, das heißt, wir haben auch alle Änderungen irgendwie mit dabei. Also alles, was nicht mehr zu sehen ist, kannst du oft für die meisten Anwendungsfälle auch erstmal wirklich beiseite lassen. Zweite Sache ist, bei den Keys, wenn ihr irgendwie filtern müsst, dann schaut euch erstmal an, welche Keys eigentlich die sind, die am häufigsten genutzt werden. Da findet ihr im OpenStreetMap-Wiki die Map-Features, das ist 25, 27 verschiedene Keys. Das gibt euch erstmal einen sehr guten Anhaltspunkt, wo ihr mal anfangen könnt, zu wissen, okay, was passt denn eigentlich zu den Sachen, die ich in meiner Karte oder für meine Analyse nutzen möchte. Ja, und dann habt ihr vielleicht jetzt gesagt, okay, fürs Straßennetzwerk wäre der Key jetzt Highway, für Gebäude wäre es jetzt Building. Der nächste Schritt ist, im Idealfall würdet ihr nicht das machen, was ich jetzt hier naiv gemacht habe, einfach alle Values, also Building ist gleich Stern oder Building ist gleich whatsoever, ne? Sondern ihr würdet ganz spezifisch sagen, welche Attribut, also Tag-Values würdet ihr eigentlich zulassen. Ja, also bei Building hätten wir jetzt sagen können, Building Yes, Building House, Building Residential und so weiter. Bei Highways könntet ihr sagen, Highways Primary, Secondary, Tertiary und so weiter. Ne? Das hat den Vorteil, wenn ihr nicht quasi alle Values mit reinnehmt, dass ihr eure Analyse sehr gut wiederholen könnt. Ihr wisst ganz genau, welche Tags, welche Objekte da wirklich genutzt wurden. Und bei Buildings gibt es so einen witzigen Sonderfall, sage ich mal vielleicht. Es gibt manche Gebäude, die sind als Building ist gleich No getaggt. Ja, also nur so ein Indikator, dass man denken könnte, vielleicht vom Satellitenbild aus, da sieht man ein Gebäude, aber das gibt's in echt gar nicht mehr, weil das Satellitenbild alt ist. Kann man das als Building gleich No taggen? Wenn ich Building gleich Stern aber zähle, dann zähle ich auch die rein, wo Building No, also wo eigentlich kein Gebäude ist. Ja, das ist jetzt ein Spezialfall, der jetzt nicht so häufig vorkommen wird, aber nur damit eure Analyse quasi wiederholbar ist und damit ihr auch selber wisst, welchen Teil von OpenStreetMap ihr eigentlich da wirklich benutzt, macht es Sinn, auch die Values ganz präzise anzugeben. Ja. Okay, wir arbeiten uns so Schritt für Schritt vor, ja, und dann jetzt eine Spezifität von der Awesome API vielleicht, aber könnt ihr auch in generellen nutzen. In OpenStreetMap gibt es ja verschiedene, sag ich mal, nicht direkt Geometrietypen, aber vielleicht Datentypen, sag ich mal, also Node, Ways und Relations. Die Awesome API erweitert es noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr die Standard-GIS-Formate, also Linien, Polygone, Punkte daraus gemacht. Kann ja sein, dass ein Way könnte eine Linie sein, könnte aber auch ein Polygon sein. In der Regel macht es Sinn, wenn ihr filtert, auch wirklich explizit den Geometrietyp mit anzugeben. Also bei Gebäuden würde ich jetzt explizit nach Polygonen filtern wollen. Ja, bei Straßen explizit nach Linien. Das heißt, wir schränken es ein, versuchen es möglichst so präzise, wie es irgendwie geht, zu definieren, damit uns das Ding nicht irgendwann um die Ohren fliegt, weil doch aus Versehen jemand diesen Reason Way da irgendwie als Building getaggt hat und ja, wir den aber gar nicht drin haben wollten. Ne? Also das kann, wenn was schief gehen kann, sage ich mal, in GIS-Analyse mit Daten, dann ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich, dass OpenStreetMap-Daten irgendwie mit involviert waren, weil halt alles mal passieren kann. Ja, das ist ja auch, also es wird ja auch wieder verbessert, aber Trotzdem hast du am Anfang erstmal den Stress, weil deine Analyse nicht funktioniert. Right. Letzte Sache, dann haben wir es nämlich, wenn ihr irgendwie für eine bestimmte Region Analysen durchführt, dann überlegt euch, wie detailliert muss denn eigentlich diese Boundary sein, also mit der ihr da irgendwie einen Clip macht oder so. Ja, wenn ihr jetzt da die 3 Meter genaue Geometrie irgendwie nehmt, ja, also mit hunderttausenden Stützpunkten braucht ihr in der Regel nicht. Ja, im einfachsten Fall tut's oft erstmal eine Bounding-Box, wenn ihr wissen wollt, wie viele Gebäude sind in Berlin. Einfachste Approximation wäre, nehmen wir eine Bounding-Box. Okay, haben wir so ein paar Gebäude aus Brandenburg jetzt noch mit drinne, aber ist vielleicht gar nicht so tragisch, wenn ich mal schnell erstmal einen Überblick haben möchte. Ja, also so die Detailliertheit eurer Analyseregion hat auch einen Rieseneffekt darauf, wie lange so eine Abfrage vielleicht dauern kann. Ja, desto detaillierter ihr werdet, desto länger dauert's. Deswegen macht's euch ein bisschen einfacher, nehmt erstmal einfache Regionen. Okay. Gut, jetzt gehen wir aber wieder zurück ins Notebook. Also das haben wir jetzt schon gemacht, ne? Wir haben für Berlin jetzt übers Awesome Dashboard abgefragt, aber ihr habt ja gemerkt, das war jetzt schon so ein bisschen Vorwissen, was ich da irgendwie reingebracht habe. Also ich habe jetzt schon euch erklärt oder versucht, so ein bisschen zu sagen, naja, weil es hier abgeflacht ist, sagen wir jetzt mal irgendwie, das ist jetzt vollständig. Aber der Fall hier mit den Gebäuden ist vielleicht noch relativ eindeutig, aber was machen wir denn, wenn es nicht ganz so eindeutig ist? Also erstmal, wir sagen, okay, wir machen das gleich jetzt irgendwie in Python. Habe ich euch hier den Code irgendwie beispielhaft nochmal irgendwie aufgebaut. Ihr seht, wir haben hier den Filter, weil ich gerade versucht habe zu sagen, also wir haben es, okay, wir haben immer noch das Stern drin, aber wir haben immerhin mal Building No ausgeschlossen und wir haben immerhin mal gesagt, dass wir nur Polygone nehmen wollen. Okay? Das sehen wir, also hier immer noch alle Tags, aber hier, das heißt quasi, außer wo der Tag No ist und wir sagen nochmal, okay, die sollen die Geometrie Polygon haben. Wir geben hier nochmal an, welchen Endpunkt von der API wir nutzen wollen, also das ist der Count. Ne, all das hat das Dashboard für euch quasi im Hintergrund so ein bisschen gemacht, aber jetzt hier müsst ihr es halt selber nochmal explizit angeben. Ja, dann sagen wir hier wieder die Time Range, wie lange soll es gehen? Warum mache ich hier nur 2022? Ich habe keine Ahnung. Und dann kriegt ihr hier erstmal diese Response irgendwie so, sag ich mal, schön als JSON irgendwie zurück irgendwie. Ihr kriegt noch eine Attribution dazu und was weiß ich, was für eine Version von der API das war. Ja, also wir haben jetzt hier für jeden Zeitstempel haben wir irgendwie einen Wert und der gibt uns halt irgendwie an, wie viele Gebäude waren damals in OpenStreetMap. Okay, haben wir jetzt hier jährliche Basis gemacht und dann können wir das wieder plotten, ne, das haben wir jetzt, zack. Sieht eigentlich genauso aus, sage ich mal, wie das, was wir jetzt im Awesome Dashboard auch schon hatten. Aber ihr habt es jetzt schon bei euch im Python-Code drin, sage ich mal, also ihr könnt jetzt theoretisch damit alles andere noch weitermachen, was ihr wollt. Cool. Jetzt gehen wir aber, glaube ich, mal auf den Awesome Quality Analyst. Ich habe ja gesagt, der baut auf der Awesome API aus. Also diese Anfragen, die wir gerade geschickt haben, macht auch quasi OQT, macht es quasi auch im Hintergrund. Bloß, ich glaube, jetzt wisst ihr, was OQT denn eigentlich wirklich genau macht. Und wir nutzen jetzt einen Indikator, den wir da entwickelt haben. Das ist der sogenannte Mapping Saturation Indikator. Also ja, eine Sättigungskurve versuchen wir jetzt da zu sagen, anzulegen. Also diesen Effekt, den ich euch, sag ich mal, beschrieben habe, da oben flacht es irgendwie ab und kommen keine neuen Gebäude mehr hinzu. Das ist quasi die Sättigung und die können wir messen. Und das haben wir hier noch ein paar Funktionen. Also wir machen jetzt gleiches Konzept wieder. Ja, wir haben eine API, das ist jetzt nicht mehr die Awesome API, das ist jetzt die OQT API. Da haben wir verschiedene Indikatoren. Okay, wir laden hier nochmal unsere Datei, da habe ich jetzt hier, also was ihr auch in dem Dashboard gesehen habt, einfach die Grenze von Berlin mir von OSM Boundaries runtergeladen. Okay, haben wir. Wir sagen an, welchen Indikator wollen wir hier nehmen? Mapping Saturation. Wir geben hier nochmal, das ist gleich nochmal ein bisschen detaillierter, einen Layer, also eine Filterdefinition an. Also wir haben in OQT quasi schon so vordefinierte Themen quasi erstellt und ein Thema ist jetzt Building Count. Können wir eigentlich nochmal reingucken, wenn ihr wollt. Muss ich mal gucken, wie schnell ich das finde. Das war schon mal falsch. So, genau. Ich mach's euch ein bisschen größer. Also Building Count haben wir angewählt, ne? Das haben wir jetzt in OQT vordefiniert. Ja, wir haben eine ganze verschiedene eine Reihe an vordefinierten Themen. Zum Beispiel jetzt hier, naja, siehst du, da sind wir sogar ein bisschen großzügiger, als wie ich eigentlich sein wollte. Also hier wirklich nur die Geometrie und alles, was mit Building Key ist. Das ist jetzt sozusagen unser Filter. Was haben wir hier für alles mögliche, für Roads, für Railways, für Amenities, für Points of Interest haben wir eine sehr spezifische Definition offensichtlich gewählt. Alright. wahrscheinlich die längste jemals erstellte POI-Definition, I don't know. Und alles mögliche andere, ne? Also nur damit ihr wisst, dieser Building Count, den wir hier definiert haben, den haben wir quasi irgendwo nochmal genauer beschrieben, welche Objekte in OpenCV genau betrachtet. Cool. Dann machen wir das doch mal. Also wir schicken jetzt hier das, wenn ihr mit Notebooks nicht ganz vertraut seid, also hier oben sieht man jetzt, dass das Notebook läuft, oben rechts da dieser kleine Punkt. Und hier an diesem Sternchen auch. Das dauert jetzt, also wir haben jetzt diese Daten zur OQT-API geschickt. OQT schickt dann intern eine Anfrage an die Awesome-API und legt jetzt nochmal eine, ja, verschiedene, ja, sagen wir, statistische Modelle von, also logistische Regression ist das, und diese, ja, S-Kurven, versucht es quasi in unsere OpenStreetMap-Kurve, versucht diese andere Kurve reinzulegen und möglichst nah an die beobachtete, ja, Zeitreihe von OpenStreetMap anzupassen. Ja, das klappt jetzt in dem Fall hier irgendwie relativ gut, ne? Ihr seht also, dieses Sigmoid-Model fittet relativ gut das, was wir in OpenStreetMap gesehen haben. Und dann können wir auf dieser, ja, gefitteten Kurve, können wir die Steigung berechnen von den letzten 3 Jahren jetzt in dem Fall. Und das ist dann quasi unsere Sättigung. Ja, also ihr seht jetzt hier, also diese, wenn wir jetzt hier die, sagen wir mal, seit 2019 die Steigung nehmen, dann ist es irgendwie 98,75% Sättigung kommt dann da quasi bei uns raus. Und wir haben jetzt Kategorien eingeteilt und wir sagen, wenn die Sättigung größer als 97% ist, dann sagen wir, okay, es ist final gesättigt. Und wir von unserer Seite aus würden sagen, für uns heißt das, Datenqualität ist grün. Also es ist quasi in dem Fall in Bezug auf Vollständigkeit sehr gut. Wenn es jetzt irgendwie niedriger wäre, können wir auch sagen, es ist irgendwie gelb, also mittelmäßig gut, da passiert noch was, oder halt rot, das wäre irgendwie quasi, okay, fast nichts vorhanden. Ja, in dem Fall, genau, haben wir das jetzt mal für unseren Gebäudefall, haben wir das jetzt mal ganz gut rausgeguckt. Wir machen das gleiche Spiel, das ist, glaube ich, auch das Coole, sage ich mal jetzt vielleicht, wenn ihr jetzt es hier mit dem Notebook oder einen ähnlichen Ansatz nutzen würdet, wo ihr direkt die API von OQT nutzt. Wir machen das gleiche Spiel jetzt nochmal für alle Stadtteile von Berlin. Okay, also wir haben nochmal eine andere Datei uns runtergeladen. Das sind jetzt die Stadtteile. 12 oder irgendwie so, glaube ich, von Berlin. Weiß nicht. Wurden irgendwann mal zusammengelegt. Ja, ich mach's einfach mal. Schauen wir mal, wie lange es jetzt dauert. Kann jetzt ein paar Sekunden dauern. Also wir gehen jetzt jeden einzelnen Stadtteil durch. Wir haben jedes einzelne Region. Wir machen für jeden Stadtteil das Gleiche. Ja, also wir holen uns wieder den Count der Gebäude. Wir haben diese Kurve. Wir versuchen das Modell zu fitten. Und jetzt werden wir mal sehen, was da rauskommt. Ob wir jetzt womöglich in Stadtteilen irgendwie nicht in allen Stadtteilen irgendwie vielleicht die Sättigung erreicht haben. Ja, aber das wäre jetzt ja, das ist ja der Witz an der Demo, ne? Man muss ja auch ein bisschen warten eigentlich. Genau, wenn ihr, ja, genau, die Frage war, ob die Kalkulation der Sättigung auch mit in der Dokumentation drin ist. Ich kann es nochmal explizit, glaube ich, vielleicht, also ich habe es jetzt in der Dokumentation von den Beispielen, habe ich nicht explizit beschrieben, wie die Sättigung irgendwie berechnet wird. Wir haben aber hier in dem, also Repository quasi vom OQT, das ist ja alles auf GitHub, ne? Also kann jeder irgendwie reingucken, haben wir diese verschiedenen Indikatoren, ich kann euch das mal zeigen. Da haben wir jetzt hier den Mapping Saturation und es gibt hier quasi verschiedene Modelle. Und da ist jedes verschiedene Modell, das wir jetzt hier testen, also zum Beispiel, wir haben schon gesehen, ein Modell, was ja auch gut gefittet hat, war dieses Sigmoid-Modell. Das ist quasi hier in dem Code dokumentiert. Und da steht dann genau, ich glaube, wir testen 3, 4 verschiedene Modelle und dann gucken wir halt, welches von diesen 4 Modellen ist das Beste und in dem quasi würde es nochmal beschrieben. Ich kann es mal vielleicht auf unser Notebook mal das Ding verlinken, damit man es irgendwie schneller findet. Ne? So, na gut, das war... eine gute Frage, weil es ist auch unsere Berechnung fertig. cool. Also wir haben jetzt die einzelnen Stadtteile berechnet. Irgendwie es hat, was weiß ich, eine Minute oder 30 Sekunden oder irgendwas, da hat vielleicht auch länger gedauert. Und wir sehen jetzt mal, okay, für Stadtteil Lichtenberg, wo ich herkomme eigentlich, sind wir gar nicht mehr im grünen Bereich. Wir sind jetzt hier im gelben Bereich gelandet, weil unsere Sättigung nur 94% ist. Ja, irgendwie. Und dann können wir das jetzt hier für andere Stadtteile auch nochmal gucken. Okay, Wilmersdorf noch ein bisschen schwächer oder Charlottenburg. Pankow hingegen würde man sagen, okay, in Pankow ist top, aber ein bisschen alles, ne, also das, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, alles immer ein bisschen mit Vorsicht auch zu genießen. Also, es ist immer noch eine intrinsische Abschätzung. Also, es hätte auch sein können, dass jetzt einfach in Lichtenberg letztes Jahr jemand einfach alle fehlenden Gebäude auf einem Schlag hinzugefügt hat. Und es ist trotzdem fertig. Aber, also, es gibt uns trotzdem schon eine Ausrichtung, ja, und das ist, glaube ich, das, ja, das, was ihr hier aus diesem Indikator irgendwie ablesen könnt. Also, wir haben jetzt hier, genau, Marzahn, Neukölln, können wir nochmal die Stadtteile von Berlin wiederholen, ja. Genau, okay, cool. Aber ich glaube, Prinzip ist jetzt irgendwie ungefähr klar, ne? Und wir könnten jetzt das auch natürlich nehmen und nochmal auf einer Karte visualisieren, habe ich jetzt nicht gemacht für euch heute, aber jetzt sehen wir die Ergebnisse, ihr kriegt dann eine GeoJSON raus, die ladet ihr in QGIS rein und könnt einfach jetzt eine schöne Karte erstellen, irgendwie alle Stadtteile, wo jetzt gelb raus sind, macht ihr in gelb und die anderen in grün und die anderen in rot, ne? Also so, dann kann man auch nochmal räumliche Unterschiede vielleicht nochmal ein bisschen besser sehen. Ist jetzt hier, ja, wenn man es auf größere Regionen machen würde, ist, glaube ich, ein bisschen relevanter. So, was sagt meine Zeit? Gut. Machen wir nochmal einen weiter. Wie aktuell sind die OpenStreetMap-Daten? Gleiches Prinzip, wir überspringen mal den ersten Teil irgendwie, gefiltert. Wir wissen jetzt, wie wir filtern. Leider hilft uns jetzt das Awesome Dashboard in dem Fall nicht weiter, weil wir quasi diesen spezifischen Endpunkt von der Awesome API nicht im Awesome Dashboard implementiert haben. Also wir haben jetzt leider kein schönes visuelles Interface, wo wir diese Abfrage machen können. Deswegen machen wir es mal direkt in Python. Wir nehmen jetzt einen anderen Endpunkt. Das heißt, es ist einfach eine andere Art der Statistik. Vorher haben wir gezählt, wie viele Gebäude gab es in OpenStreetMap an einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit bis heute. Was wir jetzt gucken ist, wie viele Contributions, also wie viele Änderungen gab es für Gebäude in einem bestimmten Zeitraum. Also es ist nicht genau das gleiche, ja. Das heißt, beim ersten Mal, da ging es ja nur darum, wie nimmt die Anzahl der Gebäude zu. Jetzt betrachten wir auch die Mapping-Aktivität, also ein Gebäude, was jetzt schon 2008 erstellt wurde, 2013 nochmal geupdatet wurde und 2016 nochmal ein neues Attribut hinzugefügt wurde, würden wir jetzt 2016 zählen. Ja, also wir würden gucken, wann wurden die Objekte in OpenStreetMap zum letzten Mal editiert. So, wir filtern wieder, wie gehabt, wir geben uns wieder hier so eine Zeitreihe, wir sagen, okay, jährliche Auflösung. So, machen wir mal. Genau. Gut, ich mache jetzt einfach weiter. Ja, da ist es. Perfekt. Also, wir sehen jetzt hier wieder, okay, wir haben jetzt, vorher hatten wir einen Zeitpunkt, jetzt haben wir eine Time Range, also von den Gebäuden, die heute noch in OpenStreetMap sind, die wir heute noch sehen, ja, also die heute noch auf der Karte sind, wurden 428 zum letzten Mal zwischen 01.01.2008 und 01.01.2009 editiert. Also haben wir die beständigsten Gebäude in der OpenStreetMap-Datenbank wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele Gebäude gab, die vor 2008 schon mal irgendwo eingetragen wurden, aber es gibt in Berlin immerhin noch 428 Gebäude. Wir sehen aber auch, okay, eine große Zahl, 84.000 wurden vom 01.01.21 bis 22 zum letzten Mal editiert. Und das können wir wieder plotten. Sieht dann so aus, ne? Also einfach jetzt ein Histogramm quasi aufgeplottet. Jetzt habt ihr die Verteilung, wann wurden Objekte oder in dem Fall Gebäude zum letzten Mal in OpenStreetMap editiert. So, hier ist noch keine Qualitätsfrage da hinten. Ja. Genau, gute Frage. Ich versuche es nochmal zu wiederholen für die Online-Crowd. Die Frage war, dass wenn man in OpenStreetMap ein Gebäude, das ja in der Regel als Way getaggt, also markiert ist, verschiebt, dann verschiebt man, oder quasi in den OSM-Daten, verschiebt man eigentlich die Nodes von dem Gebäude und der Way an sich kriegt gar keine neue Version, sondern nur die, sagen wir mal, vier Nodes, die werden verschoben, die kriegen eine neue Version. Wie handhaben wir das? In unserem Fall, also in der Awesome API, machen wir es so, wir haben Major Versions. Major Versions sind quasi die Versionen, die auch in der OSM-Datenbank hochgezählt werden. Der Way würde quasi in dem Fall keine neue Major Version bekommen. Wir haben aber auch Minor Versions und deswegen ist es in dem Fall jetzt mit berücksichtigt. Also das ist quasi das, was die OSHDB, die OpenStreetMap History Database, wo die Awesome API drauf aufbaut, macht für uns, dass wir diese Art der Contributions auch messen können. Genau.
Für weitere Fragen haben wir dann auch noch ein Mikrofon, was wir reingeben können.
Genau.
Dann hört man das dann gleich auf dem Video.
So, okay, dann haben wir, also das ist noch keine Qualitätsbewertung, das ist erstmal nur ein Histogramm. Ja, und jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder, machen wir wieder in OKT. Ich mache jetzt mal nicht die Abfrage, aber ihr könnt euch vorstellen, gleiche Prinzip wie eben. Jetzt haben wir, eigentlich haben wir genau das gleiche, ne? Das ist genau die gleiche Abbildung. Das Einzige, was OKT jetzt quasi obendrauf gemacht hat, nachdem wir die Awesome API angefragt haben, ist diese Balken nochmal einzufärben und dann quasi so ein bisschen normativ ranzugehen und zu sagen, naja, also in der Definition hier, die auch verbesserungswürdig vielleicht ist, würden wir sagen, alles, was in den letzten 3 Jahren ist, würden wir halt noch aktuell sehen. Alles, was dann da irgendwie zwischendrin ist, ist vielleicht noch so okay. Und wenn wir mal aber jetzt irgendwie älter als 2015 sehen, dann haben wir es jetzt hier für den konkreten Fall mal als irgendwie rot geflaggt, also potenziell outdated. Ja, da können wir uns bei Gebäude jetzt schon drüber streiten, weil so ein Gebäude ist ja in der Regel sehr langlebig irgendwie. Wenn wir jetzt hier Baustellen, obwohl wir in Berlin sind, hoffen wir doch mal, dass jetzt auch Baustellen seit 2010, die in OSM kartiert sind, doch mittlerweile abgeschlossen sind. Ja, also von daher, ja, ist in dem Fall kommt jetzt bei uns für die Currentness der Gebäude irgendwie gelb raus. Spannend hier wird, glaube ich, zu gucken, was sind hier eigentlich so die guten Thresholds. Ja, also für welche Objekttypen würden wir sagen, 2 Wochen ist schon nicht mehr up to date. Und für welche würden wir lieber sagen, naja, ob das jetzt vor 5 Jahren zum letzten Mal editiert wurde, da gehe ich aus, dass es immer noch stimmt. Ja, das ist, es gibt so ein paar interessante Sachen bei Street Complete, wenn ihr das nutzt. Die haben so eine Revisit, weiß nicht, Ansatz, wo man überlegt, wie häufig muss denn was jemand in Street Complete mal eingetragen hat, eigentlich wieder einem anderen Nutzer irgendwie so vorgelegt werden. Das ist was, wo man sich vielleicht ein bisschen dran orientieren könnte, aber hängt natürlich auch wieder von eurem Anwendungsfall ab. Also wir haben oft auch mit humanitären Organisationen zusammengearbeitet, die jetzt nicht nur in Deutschland aktiv sind. Für die wäre es oft relevant gewesen, wurden bestimmte Straßen oder Gebäude zum letzten Mal vor oder nach einem Hochwasserereignis editiert in OpenStreetMap. Ja? Weil wenn irgendwie der Großteil noch vor dem Hochwasserereignis ist, dann könnte man sagen, naja, da hat sich wahrscheinlich einiges irgendwie geändert, was man, ja, was nicht im Netzwerk vielleicht reflektiert ist schon. Okay. Ja, da ist eine Frage.
Dazu ist meine Frage eigentlich ganz. Meine Frage dazu ist auch in diesem humanitären Kontext, da gibt es ja vermutlich auch, oder da gibt es ganz viele Regionen, wo nicht so super aktive Communities sind wie die von Berlin. Wie bildet ihr das ab?
Genau, also wir haben. Gute Frage, sag ich mal. Also, wir haben jetzt nicht so ganz auf die ganzen Einschränkungen eingegangen. Also, sag mal so, viele von diesen intrinsischen Ansätzen klappen da gut, wo es eine aktive Community gibt. Ja, deswegen wurden viele von diesen Methoden auch erstmal ja von Wissenschaftlern irgendwie in Europa entwickelt und auch für Regionen in Europa irgendwie angewandt. Ja, und es ist nicht immer so ganz einfach, die zu übertragen in andere Kontexte. Es gibt auch in Ländern vom globalen Süden und auch vielen anderen Ländern sehr aktive OSM-Communities. Also es ist nicht nur so, dass es nur in Deutschland oder Berlin aktive Communities natürlich gibt. Ich würde auch andere extrinsische Ansätze versuchen. Also wir haben gestern hier von euch im Vortrag gesehen, Vergleich mit dem Global Human Settlement Layer, also einfach eine Bevölkerungsdichte, kannst du als Vergleich erstmal daneben legen und schauen, naja, wenn da Menschen leben, aber gar nichts in OpenStreetMap ist, dann weißt du auch, dass was fehlt. Ja. Aber genau, da kommen oft diese Methoden an die Grenzen, auch vielleicht die Art des Mappings unterscheidet sich ja auch. Also in in humanitären Kontexten haben wir oft über einen Hot-Tasking-Manager. Jetzt, wer morgen irgendwie beim Mapathon dabei sein möchte, kann da irgendwie ein Teil von sein. Da werden ganz gezielt für bestimmte Regionen Daten erzeugt. Das heißt, wir würden irgendwie so einen Sprung sehen bei den Gebäuden für eine Stadt auf einer, innerhalb von einem Jahr. Ist fast alles da. Ja, da kommt auch dieser Mapping-Saturation-Indikator so ein bisschen an seine Grenzen. Okay. Ich habe das Gleiche nochmal gemacht für die ganzen Stadtteile, aber das sparen wir uns jetzt mal. Wir gehen jetzt nochmal eine Sache, ich habe das jetzt noch eingebaut, weil wir das gestern in dem Talk von euch hatten. Da ging es um Erdbeben und die Frage war, für die Erdbebensachen war es relevant zu wissen, wie viele Gebäude haben denn noch zusätzliche Attribute. Ja, also es geht jetzt ein bisschen um die, wie viele Details sehen wir in OpenStreetMap. Bisher haben wir nur geguckt, ist ein Gebäude da, also Building, gleich irgendwas, wie aktuell ist es, aber oft wollen wir ja mehr. Wir wollen irgendwie noch in eurem Fall wissen, was ist die Höhe oder zumindest mal die Anzahl der Stockwerke. Also, wir gehen wieder ins OSM-Wiki, wir finden raus, wie das alles gemappt wird. Also ich könnte entweder Building Levels als zusätzliches Tag hinzufügen, also die Anzahl der Stockwerke, oder ich gebe direkt die Höhe des Gebäudes an. Ja, okay. Das haben wir mal gefiltert, das haben wir wieder fürs Dashboard, könnt ihr wieder selber machen. Ne? Der Filter ist jetzt immer noch gleich, aber wir können jetzt gruppieren nach bestimmten, nach bestimmten Keys, also Building Levels und Height. Wir machen, habe ich das hier richtig gruppiert? Schauen wir mal. Genau, ich glaube, das habe ich jetzt nicht richtig gemacht. Ich schicke, zeige euch das mal woanders. Hier sieht es nämlich ein bisschen schöner aus. Wir sehen also, okay, es gibt ganz viele Gebäude in OpenStreetMap, also wieder diese 500.000 ungefähr für Berlin. Davon haben, was ist jetzt hier der letzte Stand? Ungefähr 140.000 plus 7.000, sagen wir mal 150.000, haben irgendwie ein zusätzliches Tag, was irgendwie Stockwerke oder die Höhe angibt. Ja, insgesamt, in OpenStreetMap habe ich gestern nochmal nachgeguckt, wo habe ich es geschrieben? TagInfo hat mir verraten, global, insgesamt OpenStreetMap, ungefähr nur 5% aller Gebäude haben entweder einen Building Levels und 3% haben nochmal einen Height Tag. Aber das ist wieder das Spannende für euch. Nur weil es global relativ wenig ist, heißt es nicht, dass es lokal, also zum Beispiel in Berlin, deutlich besser sein kann. Genau, wir machen das gleiche wieder in Python. Jetzt haben wir eine Besonderheit, wir haben jetzt hier nochmal einen komplizierten zweiten Filter reingebaut. Ich versuche es einmal zu erklären. Also wir haben den ersten Teil, das ist das gleiche, was wir schon hatten. Ne? Also wir haben jetzt die Gebäude und wir sagen jetzt noch eine zusätzliche Einschränkung, dass es entweder eine Höhe haben soll. Die Höhe darf aber nicht leer sein, okay? Und wir haben jetzt hier nochmal die Building Levels, das gleiche, ne? Also irgendein Wert für Building Level oder irgendein Wert für Height ist quasi in unserem zweiten Filter mit drin. Und die beiden setzen wir ins Verhältnis. Das ist quasi dieser Ratio-Endpunkt, den es auch von der Awesome-API gibt. Dann kriege ich jetzt hier ein anderes Ergebnistyp, ne? Ich kriege jetzt hier wieder den Timestamp, also wie im allerersten Beispiel. 2008 gab es 2300 Gebäude. Und von diesen Gebäuden hatten 6 2008 schon eine Höhe oder Building Levels. Ja, okay, jetzt gehen wir mal hier auf den letzten Timestamp, 2023. Sieht es dann halt dementsprechend so aus und dann kann man das Ratio noch ablesen, 32%. Okay, also in Berlin doch deutlich besser als jetzt im globalen Durchschnitt, hätten wir es vielleicht auch erwartet, aber 32% der Gebäude in Berlin haben diese zusätzlichen Attribute. Könnten wir jetzt auch für andere Sachen machen, können wir auch fürs Straßennetzwerk machen und so weiter. Ne? Das ist alles so exemplarisch hier. Wir plotten das, jetzt seht ihr hier nochmal, wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal über die OQT-API. Die wird im Hintergrund das gleiche durchführen. So, das muss ich jetzt nochmal ausführen. Da haben wir ein bisschen, haben wir den zeitlichen Verlauf weggeschnitten, weil da haben wir gesagt, okay, eigentlich interessiert uns ja nur noch, was ist jetzt eigentlich der Anteil der Gebäude? Müsste jetzt ungefähr was Ähnliches rauskommen. Ich habe hier, glaube ich, immer irgendwie nur 2022 oder 23 oder irgendwie habe ich es ein bisschen verwurstelt. Genau. Also wir sehen jetzt hier in dem Fall, okay, wir runden es sogar nochmal wieder, ungefähr 30% der Gebäude in Berlin haben diese zusätzlichen Tags. Und gleiches Problem wieder wie vielleicht bei dem ersten, bei dem zweiten Indikator jetzt hier. Was ist jetzt eigentlich ein guter Threshold? Also wir haben jetzt hier so ein bisschen auch wieder naiv gesagt, naja, 25% wäre jetzt für uns immer noch rot. Wenn es mehr als 75% wären, dann hätten wir mal gesagt, dann ist es grün. Aber, also, da ist quasi das eigentlich euch, würde ich fast sagen, überlassen, aber das würde ich gerne mit euch entwickeln, was eigentlich für eure Anwendungsfälle da gute Thresholds wären, wenn ihr sagt, 10% wäre schon klasse und es reicht komplett aus, weil ich eine gute Stichprobe habe, dann kann man auch schon bei 10% sagen, das Grün, ne? Aber das, da muss man sich halt irgendwie drauf einigen, was man als gut oder nicht gut betrachtet, dann wird es vielleicht philosophisch, ja. Okay. So, wir rasen hier ganz schön durch. Eine allerletzte Sache. Ich hatte euch ja am Anfang mal erklärt, also OQT hat bestimmte Topics, nennen wir das, oder Layer, ja, also diese, die Sachen, die wir, ja, hier hat man sie nicht mehr, haben wir sie hier, wo auch immer. Also diese verschiedenen Themenbereiche, die wir schon irgendwie vordefiniert haben. Das ist momentan leider, seht ihr irgendwas? Yes. Also, ne, also diese Liste hier an verschiedenen Dingern. Es ist, sag ich mal, eigentlich cool auf der einen Seite, dass wir das so gemacht haben, glaube ich, weil das jetzt erstmal, ihr müsstet euch das nicht selber überlegen, aber oft, was uns in den letzten Monaten schon passiert ist, dann kommt halt jemand und sagt, ich möchte aber jetzt alle Restaurants von einem bestimmten Typ nur haben. Das haben wir hier noch nicht abgebildet. Ja? Das heißt, es kommt öfter mal vor, dass man eigentlich seinen eigenen Filter irgendwie definieren möchte. Und OQT kann das momentan für eine bestimmte Abfrage, kann man das quasi kombinieren. Also das wird die Awesome API und OQT kombinieren, dass man quasi zuerst die Awesome API anfragt und das Ergebnis, was man davon hat, dann zu OQT schickt. OQT muss dann nicht mehr die Awesome API abfragen, sondern berechnet euch gleich die Mapping Saturation. Damit könnt ihr quasi für jedes beliebige Thema diese Saturationskurve berechnen. Und das ist was wir auch jetzt in den nächsten Monaten ins Awesome Dashboard, also hier quasi, ja, ins Awesome Dashboard würden wir das gerne auch integrieren, dass ihr jetzt auch hier übers Dashboard gleich euch die Sättigungskurve anzeigen könnt. Das ist das Ziel für die nächsten, weiß ich nicht, 2-3 Monate irgendwie, dass man das kann, und dann werden wir da versuchen, Schritt für Schritt auch diesen Currentness-Indikator zum Beispiel auch reinzukriegen. Genau, man kann es also kombinieren. Ich habe jetzt mal einen Filter genommen, den wir so nicht hatten bisher. Wo habe ich es gezeigt? Schauen wir mal. Hier, genau. Also wir filtern jetzt mal nach alles, was irgendwie als Radweg in Berlin gekennzeichnet ist. Ja? Also das ist quasi, gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das mappen könnte. Also man kann jetzt entweder direkt als eigene Linie mappen, dann wäre es Highway gleich Cycleway, oder man mappt es als ein zusätzliches Attribut von einer Straße, dann würde man sowas machen wie Cycleway Both, wenn es auf beiden Seiten eingibt, Cycleway Left und so weiter. Ja? Also es gibt verschiedene Wege, aber ihr merkt, da wird es jetzt schon auch irgendwie ein bisschen, muss man schon ein bisschen tiefer einsteigen ins Tagging. Wir haben es jetzt mal gemacht und wir sagen, okay, wir gucken jetzt mal nur für die Radwege, wie sind denn die in Berlin gemappt? Das haben wir vorher nicht als Thema vordefiniert. Das heißt, okay, was wir machen, erster Schritt, ich sag mal hier das Ergebnis gleich, wir haben jetzt die Awesome API angefragt, das ist der Verlauf, okay, ich glaube, jedem sollte klar sein, da ist jetzt in dem Sinne keine Sättigung zu erkennen. Ja, das ist ganz eindeutig, dass die Radwege in Berlin noch nicht vollständig kartiert sind. Zumindest also, sagt uns das hier diese Abbildung. Jetzt nehmen wir das Ergebnis, schicken es wieder an die Awesome API, an die OQT API. Wir sagen hier wieder, okay, Mapping Saturation. Aber wir machen jetzt eine Sache. Das ist der Trick hier quasi. Wir übergeben jetzt die Daten. Wir übergeben jetzt die Daten, die wir vorher von der Awesome API abgefragt haben. Ja, und damit, mit diesem, sag mal, Umweg momentan leider, ja, aber mit diesem Umweg könnt ihr quasi zumindest mal für den Mapping Saturation Indikator jede beliebige Zeitreihe, die ihr aus OSM generiert, in OQT reinwerfen und ja, euch diese Sättigungskurve da fitten lassen. Okay, das haben wir jetzt gemacht und wir sehen, okay, wie erwartet vielleicht, in dem Fall wieder gelb. Wir haben gesagt, jetzt seht ihr auch mal, wir haben auch mal einen deutlich niedrigeren Wert, als was wir bei Gebäude vorher hatten. Ne? Also wir hatten, vorher hatten wir immer so 90% irgendwie Sättigung, jetzt sind wir hier mal gerade bei 47%. Das heißt jetzt nicht unbedingt automatisch, dass die Vollständigkeit auch 47% ist, so, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist jetzt hier wirklich die Sättigung, aber es gibt uns zumindest mal, sag ich mal, so eine ungefähre Einschätzung zu sagen, das ist noch lange nicht vollständig. Okay. Ja. Was will ich noch machen? Ja, also, ihr habt verstanden, man kann es so für die einzelnen Stadtteile auch noch machen. Das haben wir ja schon dreimal gemacht. Ich zeige euch noch eine letzte Sache, nur ein bisschen ist ein anderer Ansatz, ein bisschen, wir haben jetzt sehr intrinsisch geguckt, man kann auch mit anderen externen Daten vergleichen. Ich habe eine Sache, das ist das, wo ich gerade in meiner Doktorarbeit dran arbeite, deswegen wollte ich es noch ein bisschen zeigen, weil ich mich da viel mit beschäftige. Wir haben OpenStreetMap Datenqualität jetzt nicht nur für, ja, es ist ja cool, das mal für eine Stadt zu berechnen, aber oft ist es natürlich auch cool, das für OSM insgesamt zu berechnen. Also, wenn man es kann, ja. Aber was wir hier gemacht haben, ist, wir haben es mal versucht, für jede Stadt zu schauen, wie vollständig die Gebäude sind. Und haben da jetzt nicht diesen Mapping Saturation genommen, sondern einen anderen Ansatz, der auch auf Bevölkerung basiert und auf ja, Landcover und Straßennetzwerkdichte basiert. Und haben mal probiert, für jede Stadt, größere Stadt auf der Welt, einzuschätzen, wie vollständig OpenStreetMap da ist. Und ich glaube, das ist nur so ein bisschen als Ausblick, wo würden wir vielleicht gerne irgendwann mit unseren Qualitätsindikatoren von OpenStreetMap auch hin. Also klar, es muss erstmal für konkrete einzelne Fälle funktionieren, aber was mich persönlich interessieren würde, oder am meisten interessiert es eigentlich sozusagen, dieses globale Bild irgendwie hinzukriegen, zu sagen, okay, wo kann ich dann OpenStreetMap auch vielleicht für ein ganzes Land irgendwie benutzen, weil ich weiß, alle Städte in dem Land sind relativ vollständig kartiert in Bezug auf Gebäude oder als Straßennetzwerk oder was auch immer ihr nutzen wollt. Ne? Oder andersrum gesagt, für welche Region kann ich es dann eventuell nicht nutzen? Oder ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich sag mal hier im Subsahara-Afrika irgendwie Daten nutze, dass halt bestimmte Regionen in meinen OpenStreetMap-Daten gut präsentiert sind und andere halt nicht so gut abgebildet sind. Ja, und das irgendwie sichtbar zu machen, ist, glaube ich, immer noch relativ kompliziert, aber ich glaube, es würde schon helfen, irgendwie zu verstehen, ja, für mein globales Modell, welchen Fehler mache ich vielleicht, weil OpenStreetMap-Daten nicht da sind, ja, oder für mein Kartenprodukt, wo brauche ich eigentlich vielleicht andere Daten, weil OpenStreetMap noch nicht gut genug ist. Ja, dafür haben wir noch Zeit, vielleicht für Fragen, oder? Weiß ich nicht.
Ja, also ist der Ton da? Hört man mich? Hört man mich? Hört man mich sprechen? Ich gehe mal davon aus, dass man mich hört. Ja, du hättest sogar noch irgendwie eine Minute, eineinhalb noch gehabt. Gut, aber jetzt
passt, glaube ich.
Ich habe dir ein bisschen mehr Zeit gegeben, weil ja Fragen schon gestellt wurden. Wir haben jetzt, ich habe leider vergessen, anfangs zu erwähnen, dass Sie natürlich über diese Venueless-App Ihre Fragen schon schreiben können. Auch die in der Ferne zuschauen. Und hier haben wir jetzt aber gar keine. Merken Sie sich das zumindest für die nächsten Vorträge. Sie haben mit Ihrem, Sie müssten gestern eine Mail bekommen haben oder vorgestern, wo so ein Link drin ist und über den können Sie dann da chatten und Fragen stellen bei den Veranstaltungen, in denen Sie gerade drin sitzen. Und genau, zum Glück haben wir hier noch ein zweites Mikrofon. Das kriegt jetzt die Franziska und gibt Ihnen das, wenn Sie hier vor Ort Fragen stellen wollen.
Hallo, vielen Dank. Du hast eben schon erwähnt, dass StreetComplete ja angefangen hat, Daten zu überprüfen oder zur Überprüfung vorzuschlagen. Und das Prinzip, was ja da quasi so etabliert wurde, ist dieser Checkdate, also ein Datum und immer für einen Primärkey, also Checkdate Bicycle zum Beispiel und equals Datum. Habt ihr das schon eingebaut in diese Form von Aktualitätsindikatoren? Weil man kann ja dann anfangen zu sagen, die ein Checkdate haben, die haben nochmal eine höhere Präzision und dann nehmen wir das Datum und dann fallen wir zurück auf das letzte Versionsdatum.
Haben wir noch nicht gemacht auf jeden Fall. Ich habe mir quasi nur bei StreetComplete mal angeguckt, wie oft diese, ja, wann wieder ein Objekt vorgelegt wird. Aber finde ich eine sehr gute Idee, quasi das nochmal ein bisschen genauer zu unterscheiden. Ja.
Danke. Hallo? Wie belastbar sind denn die Zahlen der Vollständigkeit? Also für Berlin könnte man das ja durchaus testen. Habt ihr das gemacht? Also in Berlin gibt es ja die Werte, es gibt so und so viel 1000 Gebäude.
Genau. Also für Berlin habe ich es jetzt nicht getestet. Oder wir haben es anders. Wir haben, kann ich nochmal verlinken auch, wir haben es mal nicht, für Gebäude haben wir es nicht getestet. Sagen wir es mal so. Wir haben für Shops, also für so, ja, Shops einfach, sag ich mal, haben wir das getestet, haben wir mit den externen Daten dazu verglichen. Ja, ich glaube, du hast komplett recht, man muss das nochmal mit anderen Daten überprüfen, oder man, da wo es Open Data gibt, kann man es gut überprüfen, Haben wir jetzt für den konkreten Fall der Gebäude nicht gemacht. Die Grundeinschätzung ist, dass dieser Mapping Saturation Indikator jetzt in Berlin würde schon mehr oder weniger stimmen, quasi, aber sag mal, die Fälle wären eher spannend, wenn du jetzt in Südsudan nach einem Mapathon irgendwie guckst und dann sind alle Gebäude da, aber der Mapping Saturation Indikator sagt dir zum Beispiel noch, keine Ahnung. Ja.
Ich habe eine Antwort und eine Frage. Antwort auf die Sache eben mit der Frage hier Street Complete und so, ne? Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, wenn man mit Street Complete irgendetwas als mit Checkdate versieht, dann hat man das Objekt ja geändert. Ja, das heißt, jemand, der nur schaut, wann ist das Objekt zuletzt geändert worden, der sieht dann automatisch, ah ja, okay, das Objekt ist gestern zuletzt geändert worden, selbst wenn er sich gar nicht dessen bewusst ist, dass es da das spezielle Checkdate gibt. Das war eine Sache. Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, ich bin ein bisschen hellhörig geworden, als du vorhin einmal im Nebensatz sagtest, ja, Tech-Info sagt mir, es gibt weltweit so und so viel hiervon und so weiter. Und du redest ja eigentlich gerade über eine Datenbank, die dir vollen Zugriff gibt auf alle OSM-Daten weltweit, beliebig, historisch und so weiter. Trotzdem hast du bei Tech-Info nachgeguckt. Was sagt mir das über die Performance von der OSHTB? Hast du, hättest du genau die gleiche Abfrage einfach auch schnell machen können? Oder ist das schon so, dass man sich überlegen muss, okay, gut, für bestimmte Arten von Abfragen, wie zum Beispiel, wie viel Prozent aller Gebäude weltweit haben ein Höhenattribut, ist die OSHDB und das OSAM eben vielleicht doch nicht geeignet?
Genau, voll. Also, ich nutze Tech-Info super viel, ja, also weil, wenn ich es auf globaler Ebene will, dann gehe ich auf Tech-Info, dann habe ich innerhalb von 3 Sekunden habe ich den Wert, den ich will. Geht viel schneller. Ich glaube, OSHDB und Awesome, ich glaube, ist quasi die eierlegende Wollmilchsau so ein bisschen, würde ich sagen, wenn es auf ganz spezifische Tag-Kombinationen, Filter, was weiß ich, geht, für eure zugeschnittenen Regionen, für euren definierten Zeitraum, ne, das ist das, wo die OSHDB irgendwie, glaube ich, ja, die Nische hat oder vielleicht den Hauptanwendungsfall hat. Man kann auch über die Awesome API Daten extrahieren, aber weißt du, ich glaube, der Hauptanwendungsfall sind diese Statistiken für Custom Regions, die ich jetzt so einfach, zumindest weiß ich nicht genau, wie ich die in Tech-Info machen würde, deswegen, also man kann auch die ganze OSHDB global abfragen, klar, aber Tech-Info wird da mir schneller ein Ergebnis liefern. Aber ist auch nicht das Ziel gewesen, quasi, ne? Also das Ziel war wirklich, dass ich auch zurückspringen kann in der Zeit, dass ich alle Änderungen mir einzeln auch rausgeben kann. Genau, aber ich glaube, es sollte eben auch bewusst sein, also ja, es gibt schon ein Ökosystem an verschiedenen OSM-Tools und Sachen, die gut funktionieren und ja, OSHDB oder Awesome ist quasi ein weiteres Mitglied davon und für bestimmte Fälle sind andere Tools auf jeden Fall auch ganz gut und besser wahrscheinlich.
Danke sehr. Gibt es weitere Fragen? Eine haben wir noch. Zeit für eine Frage besteht noch. Ja, dort hinten.
Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ist auch geplant, vielleicht die Anzahl an aktiven Mappern mit einzubeziehen. Du hast es vorher schon gesagt. Also könnte man das auch irgendwie noch in eine Form bringen, dass das mit gleich berücksichtigt wird für die Sättigung?
Genau. Haben wir jetzt so in dem OQT noch nicht drin. In der Awesome API gibt es einen Endpunkt, wo du dir quasi angeben kannst, wie viele Mapper sind aktiv in deiner Region. Auch das gleiche Prinzip im Laufe der Zeit, irgendwie für bestimmte Objekte auch gefiltert. Sag mal, das werden wir bald irgendwann, also ich sag mal, bald heißt es sowas im Laufe des Jahres, ja, wird es auch in OQT, glaube ich, irgendwann reinkommen. Da, wie bei allem, ne, das Schwierige oft ist nicht unbedingt diese Abfrage auf die OSM-Daten irgendwie zu machen. Irgendwie tricky wird es immer dann zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich ein guter, ein mittlerer und ein nicht so guter Wert, ne? Also wollen wir es nochmal normalisieren, Anzahl der Mapper pro Bevölkerung oder so, ja? Zu sagen, so, das ist immer der schwierige Teil, aber wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm, weil es natürlich ein relevantes Attribut ist, wenn mehr Leute in OpenStreetMap mappen, dann ist es auch ein Indikator dafür, dass in der Regel die Qualität besser ist. Ja.
Vielen Dank, Benjamin Herford. Und ja, ich denke, da können wir ruhig mal klatschen, oder?